So. Ihr habt euch sicherlich gewundert, warum das jetzt hier liegt, ne? Und einige kamen rein und sagten, ich weiß, worum es geht. Schauen wir mal. Gut, über Versöhnung haben wir jetzt 2 Tage gesprochen. Ich möchte das Thema Versöhnung noch ein bisschen weiterführen und zwar heute Morgen den Blick auf die Versöhnung mit Gott richten. Worum geht es mir heute Morgen? Es geht mir heute Morgen darum, euch Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe vor Augen zu malen. Farbe und Pinsel habe ich nicht, aber mit meinen Worten möchte ich euch Gedankenanstöße geben, vielleicht nicht mehr. Aber vielleicht können diese Gedankenanstöße an der einen oder anderen Stelle Gottes großartiges Versöhnungswerk aufleuchten lassen. Und das wäre mein Wunsch. Und vielleicht hörst du heute Morgen auch etwas Neues. Wir wagen mal einen Versuch. Irgendwann muss man anfangen. Dann sag nicht gleich nein. Lass es einfach mal auf dich wirken. Und dann können wir darüber auch nachher mal sprechen. Ich habe einen Bibeltext, den ich gerne mit euch betrachten möchte. Und das ist ein Text aus dem 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, die Verse 19 bis 21. Ich lese die euch mal vor. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und an diesem Text möchte ich einen Augenblick stehen bleiben, denn 2 wesentliche Wahrheiten werden in diesem Text deutlich. Ich habe die auch mal fett gedruckt, die werden wir uns jetzt beide mal anschauen. Und ich beginne mal mit dem ersten. Gott war in Christus. Gott war in Christus. Was bedeutet denn das eigentlich, Gott war in Christus? An dieser Stelle macht Paulus etwas deutlich. Er lässt die Trinität Gottes einmal aufleuchten. Die Trinität aus Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem einzigen Gott. Das ist der monotheistische Grundgedanke, der auch schon im Alten Testament zu finden ist. Siehe Israel, dein Gott ist einer. Wir haben keine 3 Götter, wir haben einen Gott, der sich in 3 Aspekten zeigt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist das eine. Und wenn wir auf der anderen Seite akzeptieren, was uns die Apostel ans Herz gelegt haben, dass Christus ganz Mensch und ganz Gott war, wenn wir das akzeptieren, dann muss Gott in Christus gewesen sein. Dann aber ist Gott selbst ans Kreuz gegangen. Dann wurde Gott für uns gekreuzigt. Und wenn man diesen Gedanken fortsetzt, dann zerstört es die kindliche Vorstellung von einem Vater im Himmel, der in einer unbeschreiblichen Herrlichkeit auf seinem Thron sitzt und sehr gelassen zuschaut, wie sein Sohn am Kreuz verblutet. Diese kindliche Vorstellung müsste mindestens mit diesem einen Satz, Gott war in Christus, zu Ende sein. Das hoffe ich zumindest. Diese Vorstellung, die wir haben, und dieses Auseinanderreißen der Trinität, das hat eine Ursache. Jesus Christus, das Sühneopfer für unsere Sünden, das hat jeder sicherlich schon mal gehört. Jesus Christus, das Sühneopfer für unsere Sünden. Das geht maßgeblich auf einen Theologen zurück, Anselm von Canterbury. Der hat im Jahre 1094 eine Abhandlung geschrieben, damals noch in Latein. Cur Deus Homo, das heißt, warum wurde Gott Mensch? Das ist ein Dialog, den er mit seinem Assistenten führt. Und ich mache das mal jetzt sehr, sehr kurz. Also das ist jetzt wirklich sehr kompakt, was ich sage. Die Grundaussage heißt Folgendes. Jede Sünde beleidigt die Heiligkeit Gottes. Jede Sünde beleidigt die Heiligkeit Gottes. Und weil das so ist, muss diese Sünde auch bestraft werden. Und erst durch die Bestrafung kann eben der Heiligkeit Gottes wieder gerecht werden. Und weil der Mensch in seiner Sündigkeit das nicht machen kann, ist Christus als stellvertretendes Sühneopfer auf die Welt gekommen und hat als stellvertretendes Sühneopfer für die Menschheit dann die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt. Das ist der Grundgedanke dieser Idee von Anselm von Canterbury. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt fragen würde, ist das richtig oder falsch, mindestens die Hälfte würde die Hand heben und sagen, ja, das ist so. Das ist so. Habe ich auch so gehört, habe ich auch so gelernt. Das ist so. Das ist auch so deshalb, weil wir 900 Jahre von dieser Idee beeinflusst worden sind. Die Theologie in Mitteleuropa ist von dieser Idee, von dieser Abhandlung 900 Jahre beeinflusst worden. Und das hat dazu geführt, dass für viele Christen und auch für viele Nicht-Christen, das erlebe ich auch in meinem Partnerkreis, in meiner Firma, Gott ein strafender Gott ist. Ein Partner hatte zu mir neulich mal gesagt, ja, hat er zitiert aus dem Hebräerbrief, der glaubt überhaupt nicht an Gott. Ne? Ein super schlauer Mann und der glaubt nicht an Gott. Feiner Mensch mit einem hohen Wertesystem. Der zitierte den Hebräerbrief und sagte folgendes, falsch allerdings, wen Gott liebt, den bestraft er. Und ich dachte, Wolfgang. Für viele ist Gott ein strafender Gott. Und viele haben auch Angst vor diesem strafenden Gott. Aber die Frage, die ich stellen möchte, gerade im Hinblick auf die Versöhnung, haben wir einen strafenden Gott? Brauchen wir ein Sühneopfer? Brauchen wir das? Der schriftliche Befund, den wir mal anstellen können über das Alte Testament, den finde ich sehr, sehr beeindruckend. Geht man der Frage nämlich nach, wie oft das Wort Strafe oder Strafen im Alten Testament so übersetzt wird, ergibt sich folgendes Bild. Hört mal zu. In der Einheitsübersetzung, also der, wo evangelische und katholische Theologen, also die Übersetzung des Neuen Testamentes gemacht haben, findet man die Übersetzung Strafe und Strafen im Alten Testament 200 Mal. In der Elberfelder Übersetzung 50 Mal. Und in der revidierten Luther Übersetzung vor 2017 39 Mal. Also 39 Mal wurden irgendwelche hebräischen Worte mit Strafe oder Strafen übersetzt worden. Das ist sehr beeindruckend. Das ist eine ziemliche Bandbreite, finde ich nicht. Und die Frage ist doch einfach, woher kommt das eigentlich? Also es kommt daher, dass etwa ein Kanon von 30 hebräischen Wörtern, mit Strafe oder Strafen übersetzt worden sind. Nur übersetzt worden sind. Das Ding ist nur, es gibt im Hebräischen überhaupt nicht einen Begriff für Strafe. Also das biblische Hebräisch kennt keinen Begriff Strafe. Kennt die gar nicht. Es gibt keinen Begriff. Es gibt nicht den Begriff Strafe im Hebräischen, im alten Hebräischen. Und erst Mitte des letzten Jahrhunderts haben Theologen etwas sehr Bahnbrechendes herausgearbeitet. Hier insbesondere der Klaus Koch aus Alttestamentlehre in Hamburg. Der hat nämlich herausgearbeitet, genau diesen Gedanken, und hat gesagt, es gibt im Alten Testament noch nicht mal die Idee von Strafe. Es gibt noch nicht mal die Strafidee. Und es gibt auch kein Strafdenken im Alten Testament. Das ist dem Alten Testament völlig unbekannt. Das ist der hebräischen Sprache auch völlig unbekannt. Das ist jetzt das Neue, was du hörst, vielleicht zum ersten Mal. Lass es einfach mal wirken. Statt Strafe gibt es im hebräischen Denksystem das Tat-Folgedenken oder auch das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Tun-Ergehen-Zusammenhang oder Tat-Folgedenken. Was ist das? Die Idee ist folgende. Jede Tat, jede Handlung hat eine ihr gemäße Folge. Alles, was ich tue, hat irgendwie eine Folge. Es wirkt sich irgendwie aus. Zunächst auf den Handelnden, auf den Täter selbst, dann auf die Menschen im Zusammenleben oder auch auf die Natur. Das Ding ist, im Denken, im hebräischen Denken ist Tat und Folge in einem ganz, ganz engen Zusammenhang. Das ist noch enger als unsere Kausalität, also von Ursache und Wirkung. Das ist damit gar nicht zu vergleichen. Im Denken der Hebräer war es so, dass Tat und Folge unmittelbar zusammenhängen. Die Folge einer Tat hängt zusammen und bildet mit, also die Folge bildet mit der Tat eine Einheit. Eine Einheit. Und die Folge ist keine Bestrafung. Das ist der Grundgedanke. Die Folge einer Handlung ist keine Strafe oder Vergeltung, sondern die Folge gehört zur Tat. Denn die Bestrafung kommt ja immer von außen. Es ist ja immer ein Dritter, der bestraft. Einer, der von außen etwas sagt. Ein Richter, der sagt, so, das war jetzt völlig daneben, gehst für ein Jahr ins Gefängnis oder für 2 Jahre oder du zahlst so und so viel Geld dafür. So, also die Strafe kommt immer von außen. Im Tatfolgedenken ist es aber eine Einheit und das gehört zusammen. Ich gebe euch mal 3 Beispiele aus der Bibel, damit ihr das Denken der Hebräer so ein bisschen versteht. Galater 6, Vers 7, da steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Jetzt kommt's. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Also, was die Saat und die Ernte, die gehören zusammen, die bilden eine Einheit. Also die Handlung säen führt zu der Folge ernten. Das ist unmittelbares, das ist klassisches Tatfolgedenken. Römer 6, 23, auch ein schöner Satz. Hör mal zu. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Tod ist keine Bestrafung. Der Tod ist die Folge der Sünde. Ich dachte früher immer, wenn man sündigt, dann wird man bestraft und deswegen stirbt man. Das ist aber nicht das Denken der Hebräer. Die sagen, wenn du sündigst, dann wirst du sterben. Das ist das Problem bei dir. Du wirst nicht bestraft für die Sünde, sondern du wirst sterben. Mach dir das klar. Mach dir das klar. Ja. 1. Mose 2, 16, 17. Und Gott, der Herr, gab dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, hört genau zu, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die genaue Version heißt, an dem Tage, da du von diesem Brot, von dem Baum isst, wirst du sterben. Also wenn du diese Frucht isst, dann wirst du sterben. Das ist pures Gift. Tu es nicht. Das ist das Denken. Das steckt dahinter. Nun können wir ja sagen, hey, pass mal auf, Berti, da gibt es doch eine Rechtsordnung. Also die haben da auch ein dickes Buch geschrieben, insbesondere das dritte Buch Mose ist ja ein reines Rechtsbuch, aber es gibt ja auch andere Regeln. Die hatten ja schon ein Gesetz. Da gibt es auch eine Rechtsordnung. Der Witz bei der ganzen Geschichte, im hebräischen Recht gibt es 2 große Felder. Das eine ist, das ist das eigentliche Zivilrecht, so wie wir das auch kennen. Da geht es eigentlich darum, einen angemessenen Ausgleich entstandener Ansprüche zu rechtfertigen. Also wenn jemand was gestohlen hatte, dann musste er es mehrfach zurückgeben. Und zwar mehrfach deshalb, weil in dem Mehrfach der verlorene Gewinn dessen, der das Eigentum ja verloren hat, ausgeglichen werden soll. Das ging nur um den Ausgleich von Ansprüchen. Und jetzt wissen wir aber auch, es gibt ja auch Fälle, wo Menschen zum Tode verurteilt worden sind. Jetzt könnte man ja sagen, das ist doch aber eine Strafe, das ist doch eine Vergeltung. Dann sagen die, nee, das ist auch nicht im Denken der Vergeltung und Strafe, sondern bei diesen Dingen ging es nur um eine Generalprävention, also um ein Vorbeugen zum Schutz der gesamten Gemeinschaft. Also was das Gesetz Gottes eigentlich war eine Friedensordnung. Es war eine Friedensordnung. Es war eine Heilsordnung. Der Bestand des Volkes sollte nicht gefährdet werden. In der Logik der Tat Folgedenken ist es also konsequent, dass die Bestrafung zu keiner Änderung führt. Wenn ich den Täter bestrafe, ändere ich überhaupt gar nichts. Das ist die Logik. Deshalb jetzt versteht ihr es vielleicht auch, hat Gott gesagt, ich möchte euch einen neuen Geist und ein neues Herz geben. Es muss ein neues Herz her. Das erst schafft die Veränderung. Das ist das, was wir im Hesekiel, überhaupt den ganzen Jeremia, Jesaja, das ist die gesamte Verheißung, geht immer auf dieses Heil, immer auf dieses Heil, ihr braucht ein neues Herz. Bestrafung nützt gar nichts. Ich finde, das ist eine interessante Logik. Und jetzt kommen wir zur Deutung des Kreuzestodes. Es ist nämlich sehr entscheidend, wie wir und mit welchem Gottesbild wir den Kreuzestod jetzt deuten. Wenn wir den Kreuzestod deuten mit einem Gottesbild, bei dem wir den strafenden Gott fürchten, dann werden wir davon ausgehen, dass der Sünde die Strafe folgt. Das ist die Logik. Dann werden wir Jesus am Kreuz als Sühneopfer sehen und Gott als Oberopferer. Dann werden wir Gott als jemanden verstehen, der peinlich genau darauf achtet, dass sein Gesetz eingehalten wird und dass seine Gerechtigkeit durch einen Gewaltakt wiederhergestellt wird. Das wäre die konsequente Deutung. Doch wenn wir das so deuten, dann zwingen wir Gott unter das Gesetz. Dann zwingen wir Gott unter das Gesetz und dann ist Gott nicht mehr Gott. Dann ist Gott nicht mehr Gott. Lassen wir es aber zu und lassen wir uns davon leiten, wie Jesus uns den liebenden Vater gezeigt hat, dann werden wir im Kreuz eben die Offenbarung seiner Liebe erkennen können. Dann wurde Gott Mensch, um uns seine Liebe zu offenbaren. Jesus kam nicht, um Gottes Einstellung zu den Menschen zu ändern, sondern Jesus kam, um die Einstellung der Menschen zu Gott zu verändern. Ich lese den Satz nochmal vor. Jesus kam nicht, um Gottes Einstellung zu den Menschen, also Gottes Einstellung zu den Menschen zu verändern, sondern er kam, um die Einstellung der Menschen zu Gott zu verändern. Das ist der ganze Wesenpunkt. Jesus hat uns den Vater beschrieben, dessen Wesenszüge durch Gnade, Barmherzigkeit und uneingeschränkter Großzügigkeit gekennzeichnet sind. Er zeigt uns den Vater, der diese Welt, dich und mich liebt, in einer ganz besonderen Art, und er ermutigt uns, diese Liebe zu entdecken. In dieser Liebe hat er seinen Sohn und damit auch sich selbst gegeben, damit alle, die an ihn als Erlöser glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Der Tod am Kreuz ist das fassbare Zeichen eben dieser Liebe. Es sind die ausgestreckten Arme Gottes, in die er jeden einlädt, sich darin fallen zu lassen. Es ist das Bekenntnis seiner Liebe zu dir und zu mir, damit wir glauben können, dass der Vater es ernst meint mit der Liebe und mit der Erlösung. Gott meint es ernst mit der Erlösung und der Liebe zu dir. Wer den Kreuzestod Jesu allein auf Sündenvergebung und ewiges Leben deutet, der reduziert das Erlösungswerk Jesu Christi. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Das Entscheidende ist, der Satz lautet eben nicht, denn Gott war in Christus und versöhnte sich mit der Welt und rechnet ihnen Sünden zu. Das steht da eben nicht. Gott versöhnte sich nicht mit der Welt, sondern die Welt mit sich. Versöhnte die Welt mit ihm selber. Das ist entscheidend. Das ist kein Druckfehler. Und an dieser Stelle ist auch kein Übersetzungsfehler. Das ist Absicht. Pure Absicht. Es geht nämlich bei der Erlösung nicht ausschließlich um Vergebung der Sünden und ewiges Leben, sondern es geht um viel, viel, viel mehr. Und worum geht es? Das ist der Kern der Versöhnung. Den möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ich habe dazu mal dieses Zeug hier alles mitgebracht. Ich habe das immer gern gemacht, gefochten. Ist ein schöner Sport. Das ist ein wirklich schöner Sport. Und ich möchte euch anhand dieses des Fechtens, des Schwertfechtens, gerne einmal etwas zeigen, worum es eigentlich bei der Versöhnung geht. Dazu habe ich mal einen Text. Ihr kennt ihn alle aus dem Epheserbrief, Epheser 6. Und den lese ich jetzt mal vor. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Und anhand dieser ganzen Sache werde ich euch mal zeigen, worum es bei der Versöhnung geht. Da steht: Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistet und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So, was haben wir hier im Angebot? Was ist das Erste? Hier haben wir einen Gürtel. So, dazu gehört eigentlich noch eine Schnalle. Die habe ich leider in Mainz gelassen. Für diesen Schaft. Den steckt man dann so rein und trägt dann praktisch das Schwert am Gürtel. Hinweis: Niemand im Mittelalter hat sein Schwert auf dem Rücken getragen. Das ist nur Hollywood. Ja? Man hat also einen Gürtel gehabt. Jeder Soldat hatte einen Gürtel. Und an diesem Gürtel war dann eben dieser Schaft. Dort hat er sein Schwert getragen. Also wir haben einen Gürtel. Und das ist die Wahrheit. Dann haben wir einen Panzer der Gerechtigkeit. Auch das braucht man manchmal. Das ist so eine Fechtjacke, die ist gut gepanzert. Also wenn man da mal einen Schlag abkriegt, das ist dann schon sinnvoll, ist dann getragen zu haben. Es tut irre weh, so ein Schlag ist also nicht ohne. Was haben wir noch? Beschut, ja, Fechtschuhe, schöne. Diesmal von Also wir haben, das war der Werbeblock. Also wir haben Schuhe, ne? Echte Fechtschuhe. Was haben wir dann? Dein Schild, ja. Das ist ein kleiner Schild, das nennt man einen Buckler. Ich zeige euch das mal. Dazu nennt man dieses Schwert. Das ist ein T13. Und dann fechtet man das so, also man fängt den Schlag auf mit dem Schild und schützt die Schwerthand.
Hallo.
So, also man fängt den Schlag auf und schützt die Schwerthand. Das ist der Schild. Und das Schild ist auch zum Schlagen da. Also es ist nicht nur zum Schutz, es ist auch eine Waffe. Das ist sehr spannend. Dann haben wir den Helm des Heils. So. Wie ihr seht, einige Schläge habe ich ins Gesicht bekommen. Also es ist schon wichtig, dass man einen Helm hat. Ja, das sind die normalen Kampfhelme für deutsches Fechten. Und wie ihr seht, habe ich einiges abgekriegt. Also es ist gut, wenn man einen Helm hat. Und dann hat man natürlich Schwerter. Ja, endlich. So, also ich habe mal hier, das ist so ein Mädchenschwert. Ja, sieht man daran, pass auf. Das Ding ist relativ federig. Das Dumme ist, es ist halt zu leicht und geht dann manchmal weg. Schöner ist dieser Prügel. Das sind echte Schwerter. Also sie sind nur nicht scharf und nur nicht spitz. Und wo das Ding hingeht, da bleibt nichts mehr übrig. Also das ist eine Menge Energie, die da dann durch den Körper geht. Das gibt es auch in klein. Das ist ein langes Messer, nennt man das. Das war die Standardwaffe im Alten im Mittelalter. Hat jeder getragen. Jeder konnte fechten, so wie heute jeder Fußball spielen kann. Das war so. So, und jetzt sag mir eine Frage. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Text. Wenn ihr das alles seht, was ist das Wichtigste beim Schwertkampf? Ja?
Schwert.
Ein Schwert. Heißt auch Schwertkampf, gell? Ja. Wer ist für Schwert? Schwert? Das ist nicht viel. Was waren die anderen? Was ist wichtig beim Schwertkampf? Helm. Bitte? Schild. Schild. Helm. Schwert, was haben wir noch? Panzer wollt ihr nicht so richtig, ne? Die gesamte Waffenrüstung. Karin, du haust aber rein hier. Gut, ich sag's euch, was los ist. Nichts. Von alledem ist nichts wirklich das Wichtigste. Nichts. Mein Fechtlehrer hat immer gesagt, pass auf, Berti, kämpf mit dem, was du hast und wenn es ein Stuhlbein ist. Nichts von alledem ist wirklich das Wichtigste. Weißt du, was das Wichtigste ist beim Schwertkampf? Das Wichtigste beim Schwertkampf ist dein Stamm. Das allererste, was du lernst im Schwertkampf, ist, wie du stehst. Du lernst es, und zwar immer und immer und immer wieder, wie du stehst. Es gibt eine ganz bestimmte Stellung. Du gehst, du wechselst, du gehst zurück. Und das lernst du in jeder Stunde mindestens einmal, prügelt dich dein Fechtlehrer dadurch. Warum? Wenn dein Gegner sieht, dass du falsch stehst, dass du nicht im Gleichgewicht bist, dass du nicht im Gleichgewicht bist, dann hast du den Kampf verloren. Du hast ihn verloren. Wenn du nicht richtig stehst, dann hast du deinen Kampf verloren. Ich übertrage das jetzt auf den Glauben. Der Stand ist deine Identität in Christus. Wenn dir nicht klar ist, wer du in Christus bist, dann wirst du jeden geistlichen Kampf verlieren. Jeden. Wenn dir das nicht klar ist. Wenn du nicht klar bist, wer du bist in Christus, dann wirst du jeden geistlichen Kampf verlieren. Wenn wir nicht erkennen, welche neue Identität uns Gott gegeben hat, dann verfehlen wir das Ziel. Gut, was ist denn nun das Neue? Ich rede hier immer von Identität und von neu. Und was ist es denn nun? Na gut, es ist oft zitiert worden, ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Ja, ist klar, aber was heißt das konkret? Also wodurch unterscheidet sich das Neue vom Alten? Ich will es mal anders sagen. Was ist der Unterschied von Berti 2.0 zu Berti 1.0? Ist Berti 2.0 nur ein bisschen frommer, ein bisschen heiliger, ein bisschen netter? Was ist das Neue an Berti 2.0? Ja, es ist noch mehr. Pass auf. Es ist, ich will es mal so sagen, stell dir vor, du hast einen Kater und eine Katze und die haben einen schönen Moment miteinander. Was gebärt eine Katze? Katzen, oder? Katzen, gut. Was gebären Pferde? Fohlen, Pferde, oder? Okay. Was gebären Menschen? Menschen. Mhm. Was gebärt Gott? Gotteskinder. Gott gebärt Gotteskinder, gezeugt aus Wort und Geist. Wir sind Gottes Kinder. Wir tragen Gottes DNA in uns. Ich lese das mal vor, noch eine Folie weiter, bitte. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt worden, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Anteil an der göttlichen Natur. 2. Petrus. Ja, gut. Dann aus 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Merkst du was? Merkst du, wie wertvoll du bist, dadurch, dass Gott sich mit dir versöhnt hat und du mit Gott? Weißt du, wie wertvoll du geworden bist durch die Wiedergeburt? Und das allein ist der Grund, warum du so umkämpft bist. Das ist der einzige Grund. Wenn du nur ein Mensch wärst, nur ein Geschöpf, dann glaube ich, würde sich der Teufel um dich überhaupt nicht kümmern. Aber weil etwas Göttliches in dir ist, deswegen bist du so wertvoll für ihn. Deswegen will er dich haben. Es geht um viel mehr als nur um Sündenvergebung und ewiges Leben. Vielleicht merkt ihr es. Mit der Annahme der Versöhnung beginnt nämlich eine Neuschöpfung. Gott beginnt eine völlig neue Schöpfung. Wir sind darin nicht nur bloßes Geschöpf, sondern wir sind und wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Das ist das wesentlich Neue. Schon hier und heute werden wir durch den Heiligen Geist in dieses neue Wesen, in diese neue Natur hineintransformiert. Durch die Wiedergeburt eines Menschen, durch den Heiligen Geist, wird seine Identität nicht durch seine Handlung bestimmt. Nicht durch seine Handlung bestimmt, sondern ausschließlich und allein durch Gott selbst, der ihm diese Identität gibt. Also, es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern was du bist. Das ist das Entscheidende. Und du bist so wertvoll. Wir werden hineingeboren durch Wort und Geist in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Wir werden hineingeboren in diese Freiheit. Wir haben die Freiheit und die Vollmacht der Kinder Gottes. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir sind in und mit Gott versöhnt, geschaffen zu einer neuen Schöpfung, in der wir unsere Bestimmung finden, zu einer Freiheit für Gott. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du aus dieser Freiheit, aus dieser Freizeit herausgehst und es dir wichtig wird, wer du bist und in welcher Freiheit du bist und dass du dich darüber freuen kannst, denn nimm es mit, du bist versöhnt mit Gott.